Love is Noise, Dare Indie Rock Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 29. Folge von Love is Noise, dem Indie-Rock-Podcast. Ich bin wie immer Max und bei mir ist auch wieder der Uli.
Hallo. Hi.
Und der furiose Philipp ist auch da. Servus.
Servus Max, servus Uli, hi.
Ihr habt nichts erlebt, ihr habt nur gearbeitet die letzten Tage und Wochen und jetzt muss ich dieses Intro auch quasi alleine bestreiten. Außer ihr wollt spontan was einwerfen, aber Konzerte haben wir wenig zu berichten. Deshalb muss ich reden über die beiden Dokus, die ich gerade in der ARD-Mediathek gucke. Die erste heißt Millennial Punk und ja, geht über Deutschpunk in den späten 90ern um die Jahrtausendwende. Mit dabei auch die Nürnberger Art Naked Joe als Talking Heads, nennt man das, glaube ich. Und noch besser gefällt mir allerdings die Doku über die Hamburger Schule. Ich habe gemerkt, ich bin noch neu in der Hamburger Schule. Ich kannte tatsächlich vieles noch nicht. Zum Beispiel, Uli, kennst du die Brauthaut ins Auge?
Na klar.
Ah, ja, siehst du mal, das ist die Gnade der frühen Geburt wieder, die du hast. Aber ich kannte die dann nur noch als Bernadette LaHengst.
Ja, genau.
Und, aber was die da für Hits teilweise schon hatten auf ihrem ersten Album, echt beeindruckend. Und was ich auch gelernt habe, laut Rocco Schamoni hat quasi Helge Schneider die Hamburger Schule gegründet.
Das wusste ich nicht.
Und meine liebste Szene war bisher, wie Ted Geier von den Goldenen Zitronen und Christiane Rösinger von den Lassie Singers über Blumenfeld ablästern dürfen. Wahrscheinlich, weil Jochen Distelmeier nicht bei der Doku mitgemacht hat, lassen die Macher das durchgehen. Das war extrem unterhaltsam. Also Empfehlung von meiner Seite.
Ich habe mir das Buch gekauft von Rocco Schamoni, Pudelskern, habe es aber noch nicht gelesen.
Ja, der Pudel, der wird dann auch ausgepackt, wenn es um den Pudelclub geht.
Okay.
Und da redet, was Frank Spilker oder Rocco Schamoni eben auch darüber, dass das sowas Verruchtes auch hat, der Pudel, was mir bis dato gar nicht bewusst war, weil das ja Goethe und ne, diabolisch nahezu.
Das heißt, ich sollte mir vor Lektüre erstmal vielleicht die Doku noch anschauen.
Wenn es da inhaltliche Überschneidungen gibt.
Bestimmt.
Ich glaube, liest doch zuerst das Buch.
Okay, oder so, ja.
Ist noch bis 2029 in der Mediathek, steht daneben.
Schaffe ich.
Zum Thema Hamburg kann ich noch anfügen, dass ich in Hamburg fast ein Konzert gesehen hätte vor einer Woche.
Welches denn?
Future Islands haben da gespielt. Also ich war ja beruflich in Hamburg und hatte dann den Abend praktisch noch dort zu verbringen, weil der Zug nicht mehr zurückgefahren ist. Und habe dann gesehen, dass Future Islands in der großen Freiheit 36 spielen. Und dann bin ich da mal spontan hin, aber es war leider ausverkauft. Aber die Türen waren offen, man konnte außen stehen und ich konnte so einen Blick erhaschen, zumindest auf die Band. Und ja, so ein bisschen außen mit zuhören. Und dann habe ich mal ein Astra-Dosenbier gekauft und habe mich auf den Beatles-Platz gesetzt und habe das bunte Treiben verfolgt. Das war auch ganz nett.
Das finde ich sehr romantisch.
Dann kamen drei junge Frauen mit Bauchtaschen und wollten mir erzählen, dass sie ganz furchtbar in mich verliebt sind und dann bin ich nach Hause.
Schöner Abend.
Ja.
Ah, jetzt check ich es erst. Okay, ich bin so unschuldig. Deshalb.
Okay. Also große Freiheit 36, weißt du, Hamburg.
Apropos Frauen. Letztes Mal haben wir ausnahmsweise mal gezielt unsere weiblichen Hörerinnen zum Schreiben aufgefordert. Getan hat es dann letztlich aber doch nur der Christian. Dank dessen Initiative es uns jetzt aber auch bei dieser zu hören gibt. Also liebe Grüße an dich, Christian. Und werte Damen, es ist noch nicht zu spät. Ihr könnt uns immer noch schreiben und mal eure Perspektive auf unser Sujet eröffnen. Außerdem läuft unser Insta-Kanal rund, haben viele Leute uns abonniert in den letzten Wochen und ich poste fleißig Bilder von meinen Plattenkäufen.
Sehr schön,
sehr schöne Bilder rein. Ich schaff's irgendwie
du
nicht.
Du kannst mir die auch einfach schicken, Uli.
Nein, ich bin selber groß, ich will jetzt auch können. Also ich habe ja auch einen Insta-Account, aber irgendwie komme ich bei unserem nicht rein. Muss ich noch.
Ich habe dir eine E-Mail geschickt mit Code.
Ja, aber das funktioniert nicht.
Oh, der Login ist
1, 2, 3, 4 oder so.
Ich lasse mir das mal von meiner Tochter erklären, vielleicht kriegt die das hin.
Ja, soll bitte.
Das Schöne ist, durch den Login, den du mir geschickt hast, Philipp, könnte ich jetzt theoretisch auch all deine Facebook-Nachrichten lesen, aber ich habe mich bisher zurückgehalten.
Ja, Gottlieb, ich benutze den Facebook nicht, außer um mit euch zu kommunizieren.
Ich werde nur benachrichtigt, wenn du Benachrichtigungen hast.
Gut zu wissen.
Wenn ihr Benachrichtigungen für uns habt, dann schreibt uns doch bitte lieber eine E-Mail. Aber ihr könnt es auch bei Facebook schreiben, natürlich. loveisneuespodcast@gmail.com für all eure Wünsche, Lobkritik, warmen Worte etc. Und bewertet uns doch auch bitte in der Podcast-App, in der ihr uns jetzt gerade hört. Bei dieser haben wir, glaube ich, noch keine Bewertung, außer Christian, du schuldest uns jetzt eigentlich eine Bewertung bei dieser. Abonniert uns in der Podcast-App, wo ihr uns gerade hört, damit ihr es nie mehr verpasst, wenn wir irgendwas veröffentlichen. Und sagt's doch bitte auch all euren Indie-begeisterten Freundinnen und Freunden, dass es uns gibt. Und bitte vergesst nicht, wie jedes Mal gibt's auch wieder in den Shownotes eine Playlist mit fast allen Liedern, über die wir hier reden. Punkt. Und jetzt aber echt die News. Oder noch ein Nachtrag, wie letztes
Mal.
Nein. Also dafür, dass wir nicht wussten, über was wir reden sollen im Intro, haben wir es doch jetzt dann relativ lang geschafft.
Das muss reichen.
Sechs ja, Minuten Nonsens.
Gefolgt von einer Stunde Nonsens.
Indie News.
Unser Beef des Monats hätte eigentlich gar keiner sein müssen, wenn sich die Black Keys nicht benommen hätten, als würden sie von einer schmierigen PR-Agentur gecoacht. Als quasi über Nacht die Tourdaten bis auf einen Auftritt bei einem NASCAR-Rennen von der Band-Webseite verschwanden und von Ticketmaster als gecancelt geführt wurden, da gab es seitens der Band keinerlei Kommentar. Und nachdem verunsicherte Fans sich in den Kommentaren ihres letzten Insta-Posts Luft machten, wurde als Reaktion lediglich die Kommentarfunktion eingeschränkt. Zwei Tage später folgte dann schließlich die schwülstige, offenbar von der gleichen PR-Agentur verfasste Erklärung, die den vermuteten Grund zu geringer Vorverkäufe zwar nahelegt, aber partout nicht zugeben will. Ich zitiere mal auf Deutsch. Nach der jüngsten Reihe von Shows in Großbritannien und Europa, darunter Stops an berühmten Veranstaltungsorten wie der Brixton Academy und dem Zenit in Paris, haben wir beschlossen, einige Änderungen an der nordamerikanischen Etappe der International Players Tour vorzunehmen, die es uns ermöglichen werden, ein gleichermaßen aufregendes, intimes Erlebnis für Fans und Band anzubieten.
So kann man es auch formulieren.
Ja.
Und wer ist schuld an dem Dilemma?
Ja. Der Raul.
Dieser Raul.
Ja, nachdem er
der diese nicht nur den deutschen Hörern letztes Mal, sondern auch den amerikanischen Hörern und dieses Podcast hier, die Black Keys.
Man sollte unsere Strahlkraft nicht unterschätzen.
Ja, kein schöner Stil von einer Band, die ja eigentlich so ehrliche Musik macht, sich dahinter solchen Phrasen zu verstecken und halt nicht einfach mal zu sagen, ja, sorry, nicht genug verkauft. Ist doch kein Weltuntergang. Naja. Weiter zu schöneren Nachrichten. Frank Turner ist Weltrekordhalter. Für seinen erfolgreichen Versuch spielte er innerhalb von 24 Stunden 15, mindestens 15-minütige Konzerte vor jeweils mindestens 25 zahlenden Gästen in 15 Städten zwischen Liverpool und Southampton. Ich hoffe nur, dass das T-Shirt mit der Aufschrift "Whose stupid idea was this anyway", das er auf dem Davor- und Danach-Bild trägt, nicht dasselbe ist. Wir gratulieren jedenfalls und hören später in der Sendung dann noch mehr von Frank. Wollen wir jetzt über dasselbe und das gleiche kurz streiten, nachdem ihr zwei Sprachfetischisten seid?
Oder? Nein, aber es gab ja auch schon Protest gegen die Wertung dieses Rekords, ne? Hast du das gelesen? Ja, so eine englische Anti-Folk-Band, Crywank, noch nie gehört.
Crywank, ja.
Die am Vortag wohl bewusst innerhalb von
einer der besten Bandnamen aller Zeiten, ja.
Die haben wohl am Vortag innerhalb von 24 Stunden extra 16 Gigs gespielt, um Frank Turner eins auszuwischen. Aber irgendwie wurde der Weltrekord nicht anerkannt.
Die haben diese Parameter, die da gefordert sind, nicht eingehalten.
Und ich fand irgendwie, es klingt wie eine Kampfansage unseren geliebten 10.000-Sasser Dave Grohl. Also machen wir uns darauf gefasst, dass die Foo Fighters demnächst irgendwie 24 Shows in 24 Städten innerhalb von 24 Minuten spielen mit Pat Smear im Homeoffice oder so.
Ja, der Dave Grohl kann sich dann vor allem mit dem Helikopter von einem Venue zum nächsten fliegen lassen. Ich glaube, den Luxus hat Frank noch nicht, aber...
Aber das spricht für das Arbeitsethos von dem Mann, muss man schon mal auch lobend anerkennen.
Working Class Hero.
Ja. Oh, ich glaube, das kommt dann sogar noch in der Plattenkritik vor, die Formulierung.
Stimmt.
Ja. Spoiler-Alarm.
Über den großen Teich zurück. Nada Surf haben für den 13. September ihr neues Album Moon Mirror angekündigt und schicken die beschwingte Single In Front of Me Now voraus. Das Video nahmen die vier ganz ressourcenschonend und pandemiegeschult selbst an ihren jeweiligen Wohnorten in England, Spanien, Florida und Texas auf. Und wie eigentlich alles, was diese Band macht, ist es schlicht und schön, wäre ohne Matthew Kors einzigartige Stimme für mich aber auch ein bisschen belanglos. Aber jetzt kriege ich sicher Ärger mit Uli,
ja,
oder?
Ja. Nein, Ärger nicht, aber es ist ja wirklich eine der sympathischsten Bands der Welt. Wie oft ich sie live schon gesehen habe, und das ist wirklich jedes Mal, das geht so ans Herz, und das sind wirklich einfach so nette Menschen, also die stehen dann wirklich nach dem Konzert einfach rum und dann kann man mit denen eine Zigarette rauchen, wenn man denn rauchen möchte. Also ja, ich mag die und meine All-Time-Heroes mit ganz vorne dabei, auch wenn jetzt nicht sicherlich nicht jedes Album an diese Geniestreiche wie High Low oder Wait is a Gift, Let It Go oder Let Go heranreicht, aber ich finde, es ist immer verlässlich gute, ja, kann man es College-Rock-Kost nennen, mit dieser ganz speziellen melancholischen Atmosphäre. Und ich finde auch, dieser Song ist jetzt kein Überhit, aber mit diesen 80er-Synthes kann man gut hören. Freue mich aufs Album. Und wenn die irgendwo spielen, bin ich dabei.
Ich glaube, nach München kommen sie. Ich frage mich nur... Also, Philipp, ja.
Darf ich mir mal outen? Ich habe kein einziges Bandalbum von Nada Surf. Mm. Und ich denke mir auch, wozu, weil die Songs laufen ja sowieso in jeder... Oder liefen in jeder dritten Autowerbung und in jedem vierten deutschen Film, der irgendwie auf cool machen wollte. Oder bei How I Met Your Mother und bei UC California etc. pp. Ich weiß nicht, das ist alles irgendwie ganz nett, aber ja, wie nur Max gesagt hat, ein bisschen auch für mich so Hintergrundbeschallung für so die belangloseren Tage zwischen Frühling und Sommer. Ich hab die Band bis einfach nicht gebraucht. Die tun mir nichts, aber ja, ich brauche sie auch nicht.
Na prima, nächste Woche canceln sie ihre Tour und treten nur noch in kleinen, intimen Locations auf. Super.
Ja, umso besser für dich.
Ja, nein, ja, die habt ihr
nicht, mich nur, nicht verstanden,
die Band.
Mag sein.
Nee, ich habe da schon einen Platz in meinem Herzen für die Band. Nur den Song, der war halt okay. Recht, ich will jetzt nicht nett sagen, ne? Nein. Ich frage mich nur, wann irgendjemand mal dem Bassisten erklärt, was Cultural Appropriation ist und dass er als weißer Mann keine Dreads mehr tragen darf.
Aber ich glaube, Dreadlocks, bevor alle anderen Dreadlocks hatten.
Bevor die schwarzen Dreadlocks hatten.
Sag das mal am Bassisten von NoFX.
Okay. Okay, ja, ich glaube, bei dem brauche ich nicht auf Political Correctness hoffen. Auch die Post-Britpop-Veteranen Travis, die gibt es noch. Und hätten sie sich für ihre dritte Single zum neuen Album LA Times, das am 12. Juli erscheint, nicht prominente Gäste geholt, wären sie mir ehrlicherweise gar keine Newsmeldung wert gewesen. Raise the Bar ist... aber eine Ode an die während Corona plattgemachte Black and White Bar in New York und versucht mit ihrem Wir sind, wer wir sind Chor Hymnenhaftigkeit zu insinuieren. Aber selbst die nur auf dem Papier hörbare Gesangsunterstützung durch Chris fucking Martin und Brandon Flowers von den Killers kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Schotten seit The Invisible Band vor 23 Jahren irgendwie ihr Gespür für nachhaltige Melodien verloren hat. Leider. Immerhin hat Fran Healy jetzt aber wunderschön feuerrot gefärbte Haare, die seine Halbglatze schmeichelhaft betonen, sage ich mal. Wie fandet ihr es denn? Und wie fandet ihr früher Travis?
Die Haare? Ich fand irgendwie...
Ja, wie fandet ihr? Wie fandest du die Haare?
Also ich fand dieses, ja, grell-orangen Igel-Resthaare, da finde ich irgendwie, also wirkt Billy Idol auf mich juveniler. Beziehungsweise sieht Scott Whelan wahrscheinlich heute so aus. Der ist schon 10 Jahre tot.
Oh Gott.
Und der Song, also nennen wir mal einen Menschen, der bei so einem Lied nicht vor Ereignisarmut einschläft und wer we are, who we are, who we are singt, der hat es dann echt nötig. Also, boah.
Also ich gebe dir recht, dass Travis ein bisschen in den letzten, 20 Jahren an Relevanz verloren haben. Ich fand die ersten Platten, aber also Why Does It Always Rain On Me ist einer der schönsten Songs aller Zeiten, tut mir leid.
Der ist schon schön, ja.
Und der Song jetzt, ich finde, es klingt wie so ein Charity-Christmas-Song irgendwie. Also irgendwie fehlt nur noch Bono im Chor. Aber irgendwie mag ich's.
Magst du?
Tut mir leid. Ja. Okay. Ich bin mir der Banalität bewusst, aber irgendwie ja, erreicht es mein kleines Herz.
Am Wochenende haben wir SingStar gespielt auf der PlayStation 2 und da haben wir dann auch Sing von Travis gesungen und das ist
auch ein schönes Lied.
Ja. Also ich denke, auf die ersten drei Alben können wir uns schon einigen.
Ja.
Ja, die ersten zwei sind gut.
Und das ist ein bisschen und kitschig
die jetzt hier. Die haben dich nur in einem schwachen Moment getroffen, glaube ich.
Bestimmt.
Passt schon. Naja.
Am Ende einer Saison bin ich immer so leicht wehmütig und da bin ich dann anfällig für solche Gefühlsduseleien.
Gibt's die auch noch? Mag sich mancher auch angesichts der Albumankündigung von Maximo Park fragen, die am 27. September Stream of Life ihr achtes veröffentlichen. Aber auch wenn die Band aus Newcastle heutzutage etwas kleinere Brötchen backt, haben sie sich nie länger als 3 Jahre Zeit gelassen und gehören damit zu den konstantesten Überlebenden des Post-Punk-Revivals der mittleren Nullerjahre. Qualitativ spielten sie ja im Grunde seit dem Debüt eher so im soliden Mittelfeld, aber für eine Handvoll guter Songs hat es im Grunde immer gereicht, um weiter zu touren und ihre vorrangige Stärke als Liveband mit dem charismatischen Sänger Paul Smith als Fixpunkt auszuspielen. Und auch diesmal hat es mir die zweite Single, Your Own Worst Enemy, tatsächlich wieder angetan. Für ihre Verhältnisse eher schleppend und melancholisch, aber das dürfen sie meinetwegen gerne auch noch weitere 20 Jahre so weitermachen. Aber ich habe vorhin schon gehört, dass ihr nicht meiner Meinung seid.
Ich meine, verglichen mit Travis ist das ja wirklich experimenteller Speed-Metal-Prog-Rock. Aber ja, wenn man es nicht damit vergleicht, ist es grundsolider Indie-Rock, etwas schlaff. Hab die Band auch schon sehr oft live gesehen auf Festivals, aber war auch nie meine Band.
Warst du damals, wie die in Nürnberg im Burggraben gespielt haben?
Ja, da war ich auch.
Eine Telekom-Tour oder so.
Ja, genau.
Sponsored bei Telekom.
Ja.
Das war cool. Das war ein sehr schönes Konzert. Also ich mag die erste Platte.
Und
die Band war damals auch gut. Aber der Song, ich habe es vorhin schon gesagt, nett ist, darf man eigentlich nicht sagen, aber ist auch nichts, was ich jetzt groß vermisst hätte, wenn ich es nicht gehört hätte.
Was war da mit deinem kleinen Herz?
Das war dann schon von Travis und Chris Martin und Brandon Flowers so in Beschlag genommen,
ausgefüllt,
dass da kein Platz mehr für Maximo Park war. Ja, okayer Song, aber ja.
Für die nächste Band ist zum Glück immer Platz in Philipps Herz.
Ulis
die
auch.
Helicopters, die vor 2 Jahren ein äußerst solides Comeback lieferten, haben zwar noch kein neues Album in petto, dafür mit der Single Stay With You, aber einen ihrer eingängigsten Songs bisher, finde ich. Erinnert mich mit dem Staccato-Klavier angenehm an By the Grace of God. Hm. Aber ich frage lieber dich als Experten, Philipp.
Also ich finde, das ist der beste Song, oder ja, eigentlich der beste Song in diesen heutigen News. Und eigentlich nur ein, ja, kurz übermittelmäßiger Helicopters-Song. Und das sagt eigentlich viel über die Singles oder die Auswahl diesen Monat.
Ach komm, du mich auch.
Ich bin vielleicht auch was mies drauf.
Ich finde es auch wieder okay. Also für eine Single finde ich es ein bisschen unspektakulär. Durch dieses Klaviergeklimper kriegt so eine spezielle Note. Aber ein klassischer 80er Jahre Hardrock-Vibes versprühender Helicopter-Song. Geht schon okay.
Geht schon okay. Okay.
Na gut. Für die nächste Band bin ich der Experte und ich werde Philipp seine Meinung dazu nicht äußern lassen, weil sie eine meiner Liebsten sind und sich deshalb auch einen Platz in den News erschlichen haben. Los Campesinos aus Wales sind 7 Jahre nach ihrem letzten Album zurück und veröffentlichen am 19. Juli All Hell. Los, wer, fragt ihr jetzt natürlich, aber wer im Jahr 2008 mal eine Indie-Disco besucht hat, erinnert sich vielleicht noch an ihre jubilierende Twee-Pop-Hymne You, Me, Dancing. Hätten wir letztes Jahr schon eine Rückschau auf unsere Top Tens von vor einem Jahrzehnt gemacht, wie in der letzten Folge, dann hätte ich sagen können, dass No Blues 2013 mein Album des Jahres noch vor Sunbather war. Gut, aber das führt jetzt zu weit. 2 hervorragende neue Singles gibt es schon, von denen ich euch Feast of Tongues geschickt habe, das in salbenden Wuhu-Chören badet, bevor es sich zur Emo-Hymne aufschwingt und einmal mehr beweist, dass Sänger Gareth David einfach schlauer textet als die Konkurrenz. Konnten Sie hiermit oder in der Vergangenheit schon mal dein Herz gewinnen, Uli?
Ja, ja. Ich muss gestehen, ich habe nachgeschaut, die letzte Platte, die ich vorhin habe, war Hello Sadness, war glaube ich 2011. Dann habe ich es ein bisschen aus den Augen verloren, aber für mich der beste Song in diesem Monat bei der Singles-Auswahl. Ich finde, es bekommt dann sowas fast schon Arcade Fire-mäßiges und mit diesen Background-Chören gefällt mir, passt.
Ja, und ohne Philipp geht's weiter zu dem nächsten Interpreten. Kurze Reise in die Vergangenheit. Wir schreiben das Jahr 2011. Ein 17-Jähriger mit Justin Bieber Frisur steht mit Akustikgitarre auf der Bühne von Glastonbury und spielt einen Blues-Stampfer namens Lightning Bolt. Für den NMI war der neue Bob Dylan geboren. Doch über seine Heimat hinaus wurde Jake Buck nie so richtig bekannt. Mit mittlerweile 30 Jahren ist er immer noch so hübsch wie der junge Justin Bieber und veröffentlicht nun am 20. September sein bereits 6. Album, wohlgemerkt immer noch mit dem Major-Label-Support. Und dann prangert er in der Lead-Single Zombieland die neoliberalen Zustände im eigenen Land an. Davon mag man jetzt halten, was man will, angesichts seiner Biografie mit Supermodel-Freundin und so weiter. Aber der Song geht tatsächlich ganz gut in die Beine. Wie hast du damals den Hype miterlebt, Uli?
Ich war überrascht, dass es ihn überhaupt noch gibt. Also ich habe den Hype damit natürlich miterlebt, fand auch das erste Album wirklich gut. Aber danach war das dann für mich erst so, ja, ein bisschen auserzählt, die Geschichte. Also die nächsten Alben habe ich dann gar nicht mehr so verfolgt. Der Song ist okay, also hat Drive, rockt ganz gut. Ganz, ganz nettes Schwarz-Weiß-Video dazu, sehr stilvoll. Weiß jetzt nicht, ob ich mein ganzes Album anhören würde. Ich habe den also ein bisschen ans Mainstream-Lager eigentlich abgegeben. Ich glaube, er hat sogar mal vor Bayern bei Rock im Park gespielt, wenn ich mich nicht mehr ganz täusche, aber ich kann mich nicht daran erinnern.
Doch, der war da.
Aber schon, ne? Ich dachte nicht, irgendwo habe ich den schon mal gesehen.
Ja.
Also der Song ist gut, aber auch nicht unbedingt die Platte, auf die ich jetzt seit Monaten warte, mit schweißnassen Händen.
Ja, die letzten drei Alben habe ich, glaube ich, auch nicht mitbekommen. Philipp, du darfst wieder.
Max, 2008 musste ich Abi machen, da hatte ich keine Zeit, um Los Campinos zu hören oder wie sie heißen. Und Jake Buck habe ich, ja, der Song ist gut. Ich habe immer Probleme gehabt mit seiner Stimme.
Als ob du nicht in deinem Abi-Jahr in der Indie-Disco gewesen wärst.
Ich habe da aufgelegt, nein. Jake Buck finde ich gut, den Song zumindest. Und ich habe das Debütalbum, das ich auch gut fand, obwohl ich seine Stimme nicht immer mochte. Aber ja, irgendwie viele aus der Ecke, ach, die gibt's auch noch heute in den News, muss ich sagen.
Naja, immerhin ist er hübsch und apropos hübsche junge Menschen mit Gitarre, Claro alias Claire Elizabeth Cottrell, die sieht sich wie so manche junge Dame, die im Gefolge von Phoebe Bridges mit verhuschtem Indie-Folk-Erfolge feierte, immer wieder Vorwürfen ausgesetzt, sie sei ein Nepo-Baby. Wegen ihres reichen Papas, ebenfalls des Nepotismus bezichtigt werden übrigens auch Gracie Abrams. Da weiß der Philipp, wer der Papa ist.
Gracie Abrams, J.J. Abrams.
Genau, der Star Wars Produzent. Dann King Princess, kennt ihr die?
Nö.
Nee, ich habe verwechselt die mit King Hannah, glaube ich. Oder wie heißt?
Na, King Hannah ist eine Band.
Oder wie hieß? Ja, naja, wurscht. Maya Hawke, Philipp, auch für dich als
Film-Connoisseur.
Ethan Hawkes Tochter, genau.
Und Yuma, oder?
Und Yuma Thurman, genau, ist die Mama. Ja. Und Blondshell, die ist auch Tochter eines Hedgefund-Daddies, glaube ich.
Ist nicht die Starcrawler-Sängerin auch irgendwie
aus
besserem Hause?
Ja, nee, die war halt Rocco-Fotografin. Die Olivia De Wilde, oder wie sie heißt.
Ah, okay.
Das ist ja noch cool.
Das ist sehr cool.
Weil wir jetzt so abgekommen sind, was Claro ihren Mitstreiterinnen aber voraus hat, das sind die Lorbeeren, die sie sich mit ihrem Debüt Immunity vor 5 Jahren von den Kritikern verdiente. Fast keine Jahresliste kam ohne sie aus und so schien das betont spröde Sling 2 Jahre später fast wie eine Abwehrreaktion. Nun kündigt Frau Cottrell für den 12. Juli Charm an und scheint plötzlich wieder ganz nahbar. Die Single Sexy to Someone glänzt mit zeitlosem Soundgewand und für mich zumindest, Philipp, starken Melodien, sodass ich gar nicht wüsste, wem sie nicht gefallen.
Mir gefällt es auch. Ich finde es sogar sehr soulig. Also hat mir wirklich mit den Helicopters hier am besten gefallen.
Aha.
Also muss gestehen, ist immer wieder interessant, dass es dann doch Künstlerinnen und Künstler gibt, die ich wirklich komplett komplett an mir vorbeigegangen sind. Ich kannte den Namen überhaupt nicht.
Ich dachte, gekannt habe ich sie auch nicht.
Claro, Biffy Clyro, und hast das halt falsch geschrieben, aber habe ich dann schon gehört, dass es nicht Biffy Clyro ist. Ja, packt mich nicht so wirklich. Dudelt so vor sich hin, dieser verhuscht gehauchte Gesang, ganz netter Groove. Ja, ja, nee, dann lieber Los Campesinos.
Oh, hoppala. Also wer sie noch nicht kannte, dem empfehle ich mal ihre Debütsingle, war das, glaube ich, Bags. Das ist ihr bisher bester Song, meiner Meinung nach.
Und Entschuldigung, ich habe gerade eben die Mutter von Arrow the Wild, von der Sängerin von Starcrawler, Olivia genannt. Dabei heißt sie Autumn. Autumn the Wild, eine berühmte Fotografin. Entschuldigung.
Na gut, dass du das ja noch richtig stellen konntest. Weiter zu den Reviews.
In the Album Reviews.
Wir beginnen die Album-Reviews mit alten Helden von dir, Philipp.
Genau, und eigentlich mag ich ja keine Song-für-Song-Reviews, wie ihr sie gerne macht, und mache sie selber fast nie. Aber bei Lieblingsbands bzw. ehemaligen Lieblingsbands mache ich eben mal eine Ausnahme, wie bei den Kings of Leon. Eine Band, die es mir nicht leicht gemacht hat in den letzten 16 Jahren, der ich aber wieder eine Chance geben muss nach ihrem für mich grandiosen Auftritt bei Rock im Park letztes Jahr, der vielleicht auch nur deshalb so gut war, weil ich ihn mit grandioser Gesellschaft genossen habe. Hören wir uns also Can We Please Have Fun, das 9. Album der Kings, in seinen Einzelteilen an. Das Eröffnungsstück Ballerina Radio lässt mich Schlimmes ahnen mit seinen Glockenspiel-Meets, doofe 80er Nostalgie-Synthies à la Vorspann von Stranger Things. Ein, sagen wir mal, wenig begeisternder Start für mich, den ich auch recht schnell wieder vergessen kann. Dem folgenden Rainbow Ball sei Dank, eine unwiderstehliche, treibende, einfach nur gute Laune bzw. Only Good Vibrations machende Aufforderung zum Tanz, wie sie in der Form eigentlich nur Caleb und seine Brüder und der Cousin hinkriegen. Für mich wäre das der bessere Opener gewesen, aber sei es drum. Nicht ganz so vorgestimmt, dafür nett im, nicht nett, sondern im nett gemeinten Sinn interessant entwickelt sich dann auch Nowhere to Run. Die Kings können einfach und konnten einfach schon immer spielerisch Melodien für Millionen schreiben, die sich trotzdem irgendwie intim anfühlen. Über Mustang brauchen wir gar nicht nochmal reden. Für mich ihr bester Song seit On Call oder Charmer in guten alten Because of the Times Zeiten. Überhaupt sind sie da näher dran als je zuvor an ihrem Sound, ihrer Youth and Young Manhood, der mich vor all den Jahren, es war 2003, zu einem Fan gemacht hat und der ich in all den Jahren noch geblieben bin. Trotz Popstar-Werdung mit Sex on Fire und etlicher unterdurchschnittlicher Alben, auf denen gar nichts mehr on fire war. Und ich betone immer wieder gerne, ihr Zweitling Aha, Shake Heartbreak ist für mich eins meiner Alben der Ewigkeit, für die Ewigkeit. Was mich zurück zur aktuellen Platte bringt, nach Mustang flacht die nämlich wieder bedenklich ab. Actual Daydream, Split Screen, Don't Stop the Bleeding. Nicht verwechseln bitte mit dem Firmen-Weihnachtsfeiergerät jetzt außer Kontrolle-Klassiker Don't Stop Believing von Journey. Diese drei Songs sind irgendwie typische Filler, die zäh bis öde dahin plätschern und bei denen ich mich frage, warum muss denn das immer noch sein, ihr verdammten Followers? Vor allem, wenn es doch auch in geil, gitarrenlastig und dynamisch und so kraftvoll und catchy geht, wie gleich danach mit Nothing to Do. Wer Caleb gern jaulen und bis zum Anschlag Swamp Rock schauten hört, der wird hier einwandfrei bedient. Die nächsten Stücke bleiben auf hohem und unterhaltsamem Niveau und versprühen sogar ein bisschen Britpop-Feeling, wie bei M-Television. Oder es kommt zu extremst relaxten Chill-Out-Moods wie bei Ease On Me. Den letzten Höhepunkt der Platte liefert aber Hesitation Gen, das ich wie Mustang jetzt schon im künftigen Live-Kanon der Band verorte. Weil der Song, wie immer, wenn es zündet, eben die alten, also die jungen Kings of Leon, ein- und ausatmet. Den Closer Scene hingegen hätte man sich komplett sparen können in meinen Augen, weil der erneute Einsatz von fiesen Synthies und das gesungene Gejammer von Caleb sind einfach kein würdiger Rausschmeißer. Und wieder die Frage, warum muss denn das immer noch sein, ihr verdammten Followers? Vor allem, wenn ihr doch hier, ja, wenn ihr alles in allem hier euer bestes Album seit Only by the Night raushaut. Und das war damals für mich das Album, mit dem ihr über Jahre hinweg für mich unsympathisch bis egal wurdet und mir auch ein bisschen mein aha-geschicktes Herz gebrochen habt. Die Antwort bleiben sie mir schuldig, aber mit Can We Please Have Fun bleibe ich zumindest weiterhin ein Fan der Kings of Leon. Mit der Einsicht, ein neues Taper Jean Girl werden sie nicht mehr schreiben können.
Hm. Ja, mit Wiederauferstehungen sollten sich die Followell-Brüder als Sons of a Preacher Man ja auskennen. Dass wir ihre eigene noch verkünden könnten, damit hätte nach 15 Jahren des Dümpelns im Mittelmaß wohl kaum noch einer gerechnet. Da bin ich mir mit dir einig, verhaltene Einstieg mit Ballerina Radio und dem, ich finde es furchtbar schwach, Rainbow Ball, ließe zunächst auch keine Trendwende aber ahnen. wären da nicht die Knaller-Singles Nothing to Do und Mustang gewesen. Diese scheinbar wiederentdeckte Freude am mitreißenden Lärmen währt leider auch nicht allzu lang. Zum Glück geraten manche entspanntere Momente wie die schöne Ballade Splitscreen oder das sexy groovende Nowhere to Run aber wieder so zwingend wie seit dem Mainstream-Durchbruch Only by the Night nicht mehr. Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass weite Strecken des Albums zwar geschmackvoll, aber auch etwas zu gemächlich vor sich hin zuckeln, um die Aufmerksamkeit der Rockgötter zurückzugewinnen. Wie bei Jesus müssen wir also weiter auf die Rückkehr der unbekümmerten Kings of Leon der 2000er warten, hoffentlich aber keine 2000 Jahre.
So, dann gebe ich meinen Sam noch dazu. Wir hatten es bei den Vorab-Singles schon besprochen, also diese überraschend kratzbürstige Auskopplung Mustang hatte auch bei mir so die leise Hoffnung geweckt, dass ich eine Band, die ich spätestens 2013 mit Mechanical Bull eigentlich für mich abgehakt hatte, könnte doch nochmal die Kurve kriegen. Aber auch dieses 9. Album kann dann eben doch nicht an die frühen Großtaten, und da schließe ich Only by the Night sogar noch mit ein, anknüpfen. Dabei ist der gute Caleb immer noch mit einer der markantesten Stimmen des Stadionrocks gesegnet, nur wollen der Band einfach keine weltumarmenden Hymnen wie, und ich mag die beide sehr gern, Sex is on Fire oder Use Somebody mehr einfallen. Trotzdem ist es natürlich alles solides Mainstream-Handwerk und auch perfekt produziert, aber halt auch über weite Strecken gepflegte Langeweile. Ein paar weitere Hoffnungsschimmer neben Mustang finden sich dann doch, also ihr habt es auch schon angesprochen, der erfrischend lärmige Gitarrenrocker Nothing to Do, das treibende M-Television, das leicht hysterische Hesitation-Chen, durchbrechen die Mittempo-Bräsigkeit und Splitscreen überzeugt noch durch seine hypnotische 80er-Atmosphäre. Ein bisschen Spaß kann man dann doch haben, aber die ganz große Gaudi ist es nicht.
Okay, sind wir uns schon mal einig. Mal schauen, ob das so bleibt. Für die einen bedeutet Integrität, sich treu zu bleiben. Für die anderen heißt sie, den Mut, dem Komfort vorzuziehen. Die Punk-Veteranen Hot Water Music aus Florida beweisen im 30. Jahr ihres Bestehens jedoch, dass sich diese scheinbar paradoxen Definitionen nicht ausschließen müssen. Ich bin in dieser Einschätzung selbstverständlich hoffnungslos befangen wie Philipp bei einer Jack White Review. Kleine Anekdote, als ich Sänger Chuck Reagan 2007 mein Tattoo seiner Band zeigte, von dem selbstverständlich Tausende existieren, hatte der bärtige Hühne mit der Reibeisenstimme plötzlich Tränen in den Augen drückte ganz fest meine Hand und offenbarte damit, wofür Hot Water Music noch heute stehen. Oh. Aufrichtigkeit, Respekt, Bodenhaftung. Ihre Musik hat sich derweil über 10 Alben durchaus gewandelt. Der teils schroffe Post-Hardcore früher Tage ist heute beinahe stadionkompatiblem Alternative Rock gewichen, wie Dave Grohl ihn mit dieser Pointiertheit und Hitdichte schon lange nicht mehr zu produzieren vermag. Persönlich würde ich die ersten 5 Alben bis einschließlich Caution dem Spätwerk zwar immer vorziehen, doch sind die Hallen, die Hot Water Music seit ihrer Rückkehr im Jahr 2012 und der unerwarteten Hitsingle Drag My Body bespielen, größer denn je. Die Puristen hat die Band damit freilich schon lange vergrault, so dass sich nun aber auch keiner mehr über das ungewohnt U2-eske Pathos von After the Impossible, Bury Us All oder Much Love empören könnte. Solange dem auch weiter makellose Rocksongs wie Menace oder Remnants mit seinem Hot Snakes Gedächtnisriff gegenüberstehen, muss man sich um die Integrität dieser Band nicht sorgen. Tatsächlich wirken sie seit dem vollwertigen Einstieg von Chris Creswell, der einst nur als Live-Ersatz für den kränkelnden Chris Wallert hatte dienen sollen, auf Feel the Void vor 2 Jahren so beseelt und kreativ wie lange nicht. Die Rhythmusfraktion um George Ribello und den einmaligen Bassisten Jason Black ist natürlich weiterhin eine Bank, und auch insgesamt ist das Ganze eigentlich zu stimmig und hittig, um aus einem so urdemokratischen und kooperativen Songwriting-Prozess zu stammen, wie diese Band ihn bis heute pflegt. Wenn man nur bereit ist, ihnen auf die großen Bühnen zu folgen, machen Hot Water Music im 30. Bandjahr immer noch mehr Spaß, als Altpunks es eigentlich dürften.
Darf ich?
Du darfst.
Also ich muss sagen, mir ist dieses Album stellenweise etwas zu eingängig für echten Hardcore. Max, du hast es gesagt. Und ja, ein wenig weniger Pathos jetzt auch vertragen. Aber wahrscheinlich ist es auch schon Post-Hardcore und soll halt so sein. Und ich werde über eine Band, die Fuel for the Hate Game und No Division gemacht hat, sicher nichts Schlechtes sagen. ich finde es immer noch gut, dass es sie gibt.
Bin jetzt nicht der ganz große Experte in der Diskografie von Hot Water Music, habe eine Handvoll Platten sicherlich, die Klassiker stehen da. Ich finde, die Platte hat einen sehr starken Auftakt mit Menace, Search for the Light und auch After the Impossible. Das Niveau können sie aber nicht über das ganze Album halten. Und nach dem fast schon poppigen Chewing on Broken Glass plätschert es dann für meinen Geschmack ein bisschen dahin mit der Wir feiern das Leben und trinken Bierballade Much Love, die aber auch auf die neue Frank Turner Platte bestens gepasst hätte, gelingt dann aber immer noch ein stimmungsvoller Ausklang. Insgesamt ein sehr solides, kraftvolles Punkrock-Album mit einigen Hits, das aber letztlich auch nichts bietet, was man in der Form jetzt nicht schon tausendmal gehört hätte.
Und das trotzdem immer noch mehr Spaß macht, als Altpunks es eigentlich dürften. So, da sind wir uns ja einig am Ende. Aber ich glaube, das endet jetzt, Uli.
Das endet jetzt? Dass wir uns einig sind?
Ja, ich glaube schon.
Wird bald Zeit.
Schauen wir mal.
Okay. Müssen wir mal Spalten anfangen.
Zu viel Harmonie heute, das ist nie gut. Ich habe die Ehre, Frank Turner und Undefeated zu besprechen. Frank Turner ist so ein bisschen wie der tätowierte Kumpel von früher, der plötzlich mit zwei Sixpacks und einer Schachtel Kippen vor der Tür deines Reihenmittelhauses steht, um auf dem Balkon die guten alten Zeiten hochleben zu lassen. Ah, die Kinder schlafen zwar schon, aber klar, kannst reinkommen. Diese biergetränkte Bromance-Vertrautheit stellt sich auch auf Turners 10. Album Undefeated schnell ein. Der irische Sympathiebolzen weiß, was seine Kundschaft erwartet und er liefert verlässlich ab. Auch wenn Titel und Cover eine erneute Rückbesinnung auf seine Hardcore-Wurzeln vermuten lassen, wie sie auf dem Vorgänger FTHC durchschien, dominieren diesmal wieder euphorische Punkrock-Hymnen mit hemdsärmeligen Working-Class-Hero-Charme. Potenzielle Klassiker wie Pandemic, PTSD oder Letters dürften sich ebenso gut ins Live-Repertoire einfügen, wie der schweißtreibende Irish-Folk-Stampfer Nevermind the Back Problems und die von einer 60s-Orgel angetriebene Rockabilly-Nummer Girl from the Record Shop. Beim Ike banalen Opener Do One, den es auch einer nicht unbedingt besseren deutschen Version mit den Do-Nots gibt, düdüdüppt Turner allerdings gefährlich nahe am Ballermann entlang. Seine sensible Singer-Songwriter-Seite offenbart der 42-Jährige im fast schon epischen, sehr atmosphärischen Ceasefire. Das nur knapp eineinhalbminütige Akustikstück The Leaders lässt Turners Verehrung für Billy Bragg erahnen. No Thank You for the Music ist eine wütende Abrechnung mit der Musikindustrie. Allerdings überwiegend gerade gegen Ende des ohne Hilfe eines Major-Labels erstmals in Eigenregie produzierten Albums Pathos beladene Balladen wie On My Way oder das symphonische Undefeated, in denen Turner ein bisschen zu penetrant seine Unbeugsamkeit, Underground-Credibility und DIY-Attitüde beschwört. Nach dem dritten Bier um 12:30 geht aber auch das schon irgendwie okay. Bleib ruhig noch ein bisschen sitzen, Frank.
Philipp, mach du erstmal.
Ja, ich finde, wie bei Hot Water Music gilt, über Frank Turner sagt man nichts Schlechtes. Vor allem, wenn er solche Alben abliefert, von denen die doofen Gaslight Anthem nur noch träumen können. Und sogar das Wehmütige und Nostalgische und auch Pathetische, das hier in vielen Songs, Uli, du hast sie alle genannt, durchscheint. Ich finde, auch das steht ihm gut. Ob es jetzt ganze 14 Songs gebraucht hätte, ich weiß nicht, vielleicht wären 10 mit etwas weniger Kitsch und dafür mehr Krach auch gar nicht so schlecht gewesen, aber darüber können sich dann die Streitlustigen Maxens streiten. Mir genügen zeitgemäße Working-Class-Protest-Songs wie The Leaders, um Frank Turner auch für dieses Album irgendwie dankbar zu sein.
Ja, jetzt traue ich mich doch noch was Schlechtes zu sagen. Während ich es tut mir fast leid, diesen Übersympathen anzugehen, aber während ich beim Vorgänger Frank Turner Hardcore einiges fand, was mich versöhnte, kommt mir nach dem putzigen Opener Do One hier schon beim ersten Ton des Irish Folk Punks von Nevermind the Back Problems die Galle hoch. Sorry, liebe Fiddler's Green Fans, ihr habt leider auch nicht mehr Geschmack als Leute, die auf Mittelaltermärkten zu In Extremo im Kreis hüpfen. Dass Frank Turner offenbar einer von euch ist, schockt mich aber doch ein bisschen. Gefälligen Pop-Rock wie Ceasefire, 0815 Pop-Punk wie Girl from the Record Shop und pseudohymnische Singer-Songwriter-Balladen wie East Finchley hat man von ihm auch schon mit größeren Melodien serviert bekommen. Dass Herr Turner es stets gut meint, möchte ich nicht in Abrede stellen, dass er seine HörerInnen aber nicht mehr zutraut als Ultra-Platten-Politikverdruss wie in The Leaders, finde ich angesichts des omnipräsenten Vertrauensverlustes in demokratische Institutionen fast schon grenzgefährlich und nicht mehr weit von Muses schlafscharfe Rhetorik entfernt. Aber wenn im Werkzeugkasten nur ein Holzhammer liegt, wirken am Ende halt alle Themen und Genres, die hier aufgetischt werden, wie durch eine Schablone geklopft. Bei oberflächlichem Hören sicherlich kurzweilig, ansonsten eher abturnend.
Oh, Uli ist gar nicht mehr da, oder?
Ja, doch. Nein, ich bin ja auch ein bisschen zwiegespalten. Also es gibt bessere Alben von Frank Turner. Es war jetzt auch nicht so, dass ich da in totale Begeisterung verfallen bin. Aber wie Philipp sagt, es fällt schwer, diesem netten Menschen, der bestimmt auch Tränen in Augen hätte, wenn du ein Frank Turner Tattoo hättest, irgendwas Böses zu wollen.
Ja, es tut mir auch ein bisschen leid, aber es tut mir auch ein bisschen leid um Billy Bragg, dass du The Leaders ihm anhaften würdest, Philipp.
Nee, das war Uli.
Das war ich. Herr Uli, ja. Noch schlimmer.
Muss ich nochmal in die Textinterpretation tiefer einsteigen?
Aber das Abturnen am Ende war schon recht flach, Max.
Ja, ich kann nicht alles liegen lassen, was da so sich bietet. Aber jetzt sind wir angekommen bei unserer Unterrubrik Kurz und Gut, wo wir euch noch ein paar Sachen ans Herz legen, die wir diesen Monat auch noch schön fanden. Uli, was ist deine Empfehlung?
Tja, kommen wir zur besten Platte des Monats, die hier versteckt ist. Big Specials mit Post-Industrial Hometown Blues. Ich muss gestehen, es gibt in diesem Jahr bislang wenig Songs, die mich auf Anhieb so umgeblasen haben wie Black Country Gothic, der Opener. Der klingt, als wäre Bruce Springsteen mal eben bei den Idols eingestiegen. Dass für die beiden Jugendfreunde aus Birmingham auch meist die Sleaford Mods als Referenzgröße erhalten müssen, liegt zum einen an der Duo-Besetzung, aber auch daran, dass Sänger Joe Hicklin seine gesellschaftskritischen, mitunter sehr depressiv gefärbten Beschreibungen des Alltags der gebeutelten Arbeiterklasse in einer mittelenglischen Industriestadt mitunter ähnlich straßenködermäßig ausspuckt wie der Kollege Williamson aus Nottingham. Allerdings hat Hicklin eben auch unfassbar viel Soul in der kraftvollen Stimme, was manche Songs wiederum an Algiers erinnern lässt. Weil Big Special auf ihrem Debüt auch noch ganz elegant fiebrigen Post-Punk, streetsmäßigen UK-Rap, düsteren Psycho-Blues, groovende Indie-Disco, harsche Beats, mit großer Dringlichkeit vorgetragene Spoken-Word-Passagen und sogar lupenreine Pop-Melodien unterbringen, ist dieses britische Panoptikum für mich nicht nur ein sicherer Top-10-Anwärter, sondern vielleicht schon jetzt die Platte des Jahres.
Oh Gott! Dann muss ich es mir echt auch noch anhören. Der
schleimt sich wieder bei seinem Chef ein. Okay.
Was tue ich?
Aber ich bin auch... Du schleimst dich bei deinem Chef ein, sag ich. Ach so. Aber ist es so schlecht oder so unsicher um deinen Arbeitsplatz? Nee, es ist echt eine super Platte. Stimme ich dir zu. Im Kontext ihrer tanzbareren Zeitgenossen wie Gossip oder Franz Ferdinand ging der angeschrägte Postpunk von Lay Savvy Fav in den 2000ern abseits ihrer mitreißenden Live-Shows immer etwas unter. In der Gegenwart von Idols, Shame und Konsorten wirkt er auf Wii, Lay Savvy Fav, ihrem ersten Album seit 16 Jahren, dafür immer noch unverbraucht. Eine Großtat wie Let's Stay Friends ist ihnen zwar nicht gelungen, aber für eine uneingeschränkte Empfehlung reicht es allemal. Dann habe ich noch Radio DDR von Sharp Pins aus Chicago, einem Nebenprojekt von Kay Slater, dessen Hauptband Lifeguard seit Jahren nicht über den Status des nächsten großen Dings hinauskommt. Bei Sharp Pins macht er aber auch keinen noisigen Artpunk, sondern eine wunderschön melodische Mischung aus Jangle Rock und Lo-Fi Twee, die ihm offenbar wesentlich leichter von der Hand geht. Während man immer noch auf ein Lifeguard-Album wartet, ist dies nämlich schon das zweite Album des Nebenprojekts. Und zum Schluss noch The Fool von Young Jesus, dem Soloprojekt von John Rossiter. Das erscheint auf Saddle Creek, wo die leicht verquere Mischung aus Folk und Emo bisher auch gut aufgehoben war. Nachdem er sich die letzten beiden Jahre ganz der Gartenarbeit verschrieben hatte, kommt Rossiter nun mit größeren Ambitionen zurück und klingt, als würden Anoni and the Johnsons Nebraska von Bruce Springsteen covern. Eigenwillig, aber ebenso großartig. Philipp, was hast du noch?
Aktiv Dødshjelp heißt, wie man sich denken kann, aktive Sterbehilfe auf Norwegisch. Und diese Band aus Oslo hat es jetzt im 17. Jahr ihres Bestehens als ewiger Geheimtipp auf ihr Debütalbum mit dem klangvollen Namen Sand Dudes gebracht. Und für alle, die wie ich die alten Turbo Negro schon sehr vermissen, denen bei Quellertagen manchmal der Punk zu kurz kommt und die nicht auf die nächste Helikopters warten wollen, zugreifen und geil finden. Ist schon jetzt auch für meine Jahrestop 10 vorgemerkt.
Was mich irritiert hat, ich habe es mir nach deiner Empfehlung dann angehört, waren, dass diese Computerbeats teilweise, oder habe ich mich da verhört?
Ja, es klingt ein bisschen Drumcomputermäßig, aber ich finde es nicht schlecht.
Es hat auf jeden Fall den Albumtitel des Jahres schon für mich. Okay, Zeitreise nach der Pause.
The good old days.
Wir huldigen wieder einem Werk, das Geburtstag feiert, diesmal ein 30. Und mit 10 Jahren waren Weezer tatsächlich die erste Indie-Band, die ich jemals gehört habe. Wie ich mich daran erinnere, ich habe sie sicher 20 Mal am Stück gehört bzw. gesehen, denn das von Spike Jonze, einer Folge der Sitcom Happy Days, nachempfundene Musikvideo zu Buddy Holly war die einzige Mediendatei auf dem Windows 95 Rechner meines Vaters. 20 Jahre bevor sich U2 ungefragt in die iTunes-Mediatheken aller Apple-User dieser Welt schlichen, hatten Weezer den ersten digitalen Musikmarketing-Coup gelandet. Bis dahin hatte sich ihr von Cars-Mastermind Rick Ocasek produziertes, selbstbetiteltes Debütalbum aber schon 3 Millionen Mal verkauft. Denn erschienen war es bereits am 10. Mai vor 30 Jahren auf DGC Records und auch, wenn Rolling Stone es nur auf Platz 294 der Top 500 aller Zeiten führt, bleibt das blaue Album bis heute eines der besten Debüts der Rockgeschichte und eines der 2 perfekten Alben, die Rivers Cuomo geschrieben hat. Aber mehr dazu später. Die nach Cuomos Spitznamen benannten Weezer hatten sich 1992 in L.A. gegründet und es mit ihrem Demo schnell auf das Radar von Geffen Records geschafft. Als der berüchtigte Soziopath Cuomo seinen Gitarristen Jason Kropner gen Ende der Aufnahmen mit Ocasek feuerte, spielte er Kropners Parts spontan noch einmal neu ein, sodass dessen Nachfolger Brian Bell tatsächlich nur bei ein paar Backing Vocals zu hören ist. Dem Ergebnis tut das bekanntermaßen keinen Abbruch. Das Album bleibt bis heute die, Achtung Wortspiel, Blaupause und der Maßstab für Powerpop und College Rock gleichermaßen. Der Opener My Name is Jonas gibt die Richtung vor, bratzige Powerchords treffen auf Harmoniegesänge und die Vocal Hooks geben sich die Klinke in die Hand, sodass die Strophen am Ende genauso eingängig geraten wie die Refrains. Die Singles Undone, Say It Ain't So und Buddy Holly stechen aufgrund der allgemeinen Hitdichte neben Instant-Ohrwürmern wie Surf Wax America oder der Kiss-Ode In the Garage gar nicht wirklich heraus. Einzig der Hanebüchen des Sexismus von No One Else muss einem spätestens heutzutage sauer aufstoßen, lässt aber immerhin bereits tief in Cuomos problematisches Verhältnis zu Frauen im Allgemeinen blicken. Mehr wollten Weezers Fans offenbar auch gar nicht wissen, ließen sie den mindestens ebenbürtigen, aber sehr viel persönlicheren Nachfolger Pinkerton doch gnadenlos floppen und trieben Cuomo gar zu einer 4-jährigen Bandpause und Bassisten Matt Sharp gleich zum Ausstieg. Ab der Rückkehr mit dem grünen Album sollten Weezer tatsächlich nie mehr die gleichen sein. Traumatisiert durch die allgemeine Rezeption von Pinkerton vermied Cuomo in der Folge jede persönliche Note in den Lyrics und begann sein Songwriting am Reißbrett bzw. in Excel-Tabellen auf maximale Catchiness hin zu formalisieren. Über die durchwachsenen Ergebnisse dieser Vorgehensweise lässt sich nun seit über 20 Jahren aber trefflich streiten. Den Zauber des Anfangs kann man zum Glück auch weiterhin nachempfinden, wenn man zum blauen Album greift. Uli, du warst ja wieder mal.
Ich war wieder mal. Du
warst eine Stunde schon dabei. Ja.
Ich bin jetzt gerade am Überlegen, was.
Opa, wie war es früher im Krieg?
Erzähl von früher. Ich überlege gerade, was ich mir hier notiert habe, was du noch nicht gesagt hast. Das war nämlich sehr umfassend. Also es war wirklich so, wie du es auch gesagt hast, für mich eines der besten Debütalben aller Zeiten. Und es ist wirklich damals so hereingebrochen. Man hat es aufgelegt, die CD damals. Älteren können sich erinnern, diese silbernen Teile. Und man saß vorm CD-Player und hat den Mund nicht mehr zugekriegt, weil sich da wirklich Hit an Hit gereiht hat. Und wie gesagt, es gab 3 offizielle Singles, aber du hättest im Prinzip jeden Song hättest du als Single auskoppeln können. Und ich glaube, das Besondere war, dass es einfach was komplett Neues war. Es war jetzt kein klassischer Punkrock, auch kein Grunge oder Alternative Rock in dem Sinne, wie es damals eben angesagt war, sondern es verband so diese Energie des Punk mit diesen hymnischen Powerpop-Refrains und ein bisschen College-Rock, ein bisschen 80er-Jahre-Hardrock-Riffs, so eine Vorliebe, die Cuomo ja immer wieder gern aufgewärmt hat, auch in späteren Platten. Also so, wenn man es auf den Nenner bringt, wie Beach Boys, Meet Pavement, Meet Ramones. Und das alles noch so garniert mit so einer betont uncoolen Nerd-Attitüde und dazu so ein untypischer Frontmann wie Rivers Cuomo, der eben wirkte wie ein verschüchtertes Highschool-Kid, das heimlich in die Cheerleaderin verliebt ist. Und das Video hast du auch schon angesprochen, zu Buddy Holly, was dann auch viel beigetragen hat zu dem Kultcharakter. Also für mich eine der, kann ich fast schon sagen, 10 Platten für die Insel, die ich immer wieder hören kann. Umso trauriger, dass sie in diesen Geniestreich auf Albumlänge eigentlich nur noch 2 Mal in Ansätzen herangekommen sind. Grüne Album und Pinkerton. Ich glaube, da ist sich die Fachwelt einig. Und danach wurde es dann halt immer mehr zur peinlichen Selbstparodie. Muss aber gestehen, dass ich letztes Jahr bei Rock'n Pike Wiese live, oder was, vor 2 Jahren schon, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube vor zwei Jahren, live gesehen habe und auch so eigentlich gedacht habe, naja, will ich überhaupt sehen und seit 20 Jahren oder seit 30 Jahren nichts mehr Vernünftiges gemacht und das Konzert war dann aber sehr gut, vor allem weil er auch, glaube ich, wusste, welche Songs die Leute hören wollen und es waren halt fast ausschließlich die Songs des ersten Albums plus dann Island in the Sun, Hashpipe, also was da danach noch kam, ein paar so Hits gab es ja noch, aber das war wirklich Gänsehaut. Und sie hatten auch wirklich viel Spaß. Man hat richtig gemerkt, dass es ihnen Spaß macht, dass sie große Spielfreude an den Tag gelegt haben. War ein gutes Konzert und hat mich so ein bisschen versöhnt für den Mist, den sie in den letzten Jahrzehnten rausgebracht haben.
Danke, Uli. Jetzt hast du alles gesagt, was ich noch sagen wollte an Neuigkeiten. Ich wollte auch Rock in Park sagen. Ich war damals wirklich beseelt von diesem Auftritt, weil es eben ein Best-of war. Und ohne das Album jetzt schmälern zu wollen in seiner Bedeutung, Max, du hast alles gesagt, bin ich ein größerer Fan von Pinkerton, einfach weil mir die Gitarre vom Cuomo da noch besser gefällt, weil sie halt noch heavy-metaliger klingt. Und ja, den Rest habt ihr gesagt. Die Lyrics auf Pinkerton sind noch bedenklicher aus heutiger Sicht, noch sexistischer. Aber wenn ich nur nach der Musik gehe, ja, Weezer sind schon toll gewesen damals.
Dann ist die Einigkeit wiederhergestellt und wir können zum Headliner weiterziehen.
Der Headliner.
Zum Abschluss wollen auch wir uns heute kurz Zeit nehmen, um die vielleicht wichtigste Person für den Indie-Rock überhaupt zu ehren. Steve Albini schied am 7. Mai im Alter von 61 Jahren ebenso nonchalant aus dem Leben, wie er es geführt hatte, mit einem unerwarteten Herzinfarkt, kurz nachdem er noch einen infantilen Witz auf Kosten der Rolling Stones getweetet hatte. Die Rockgötter dürften unschuldig gewesen sein, hatte Albini in den letzten 40 Jahren doch allerlei in ihrem Namen geleistet. Als Bandleader der Noise-Rock-Pioniere Big Black und später bei Rape Man und Shellac, als Tontechniker, er selbst wies ja den Ausdruck Produzent stets von sich, einiger der wichtigsten Indie-Alben aller Zeiten, als galliger Kritiker von Musik und der Industrie dahinter und nicht zuletzt als Verfechter des Glücksspiels, mit dem er sich bei Pokerturnieren einen netten Nebenverdienst von mehreren hunderttausend Dollar verdiente. Wo wollen wir beginnen bei diesem Leben? Was waren eure Gedanken oder was sind eure Erinnerungen an Steve Albini?
Also mir kam immer vor wie ein unfassbar sperriger Nerd, aber natürlich auch wie ein unglaubliches Genie, weil er ja einige meiner absoluten Alben für die Ewigkeit produziert hat. Oder nicht produziert hat, sondern, wie sagt man dann, ingeniert hat? Wenn der Toningenieur, wenn er als Assistent tätig war beim Aufnehmen.
Tontechnisch betreut
hat. Von dem her war es für mich ziemlich, ja, es kam ja plötzlich deswegen. Oh, wow, Albini tot, unglaublich.
Ja, mir ging es auch so. Es war so ein Name, der einen seit Jahrzehnten immer wieder verfolgt hat. Und ich wusste natürlich so die prägenden Alben, die hat man im Kopf, die er ingeniert hat. Aber dann habe ich mich auch ein bisschen eingelesen und war dann schon sehr, sehr nicht überrascht, aber voller Respekt, was er also wirklich, wo er überall seine Finger drin hatte und was er alles, mit welchen Künstlern er gearbeitet hat, welche Platten er produziert, nenne ich es jetzt das Zimmer hat. Also das ist schon wirklich eine imposante Lebensleistung. Ich finde es ja immer ein wenig gruselig, als jemand, der selber langsam auf die 60 zugeht, wenn dann Menschen mit Anfang 60 plötzlich tot umfallen. Aber zumindest im Tonstudio, das ist dann, glaube ich, wenn er sich's aussuchen hätte dürfen, wäre es wahrscheinlich da gewesen.
Ja, das dachte ich mir
so
auch.
Bisschen versöhnlich, wenn natürlich auch viel zu früh. Die Resonanz war dann auch entsprechend in der Musikszene, also wer sich da alles zu Wort gemeldet hat und ihn gewürdigt hat, da hat man dann schon wirklich gemerkt, was das für eine prägende Gestalt des Indie-Rocks, wenn man so nennen will, der letzten 30 Jahre war. Und ja, leider nie live gesehen. Big Black hätte ich gern mal gesehen, finde die Platte großartig, also die ersten beiden. Shellac auch.
Die letzten beiden wahrscheinlich eher, oder? Von Big Black.
Na, die mit, wo The Model drauf ist, also ihr Kraftwerk-Cover, das ist die Songs About Fucking.
Genau,
und
das ist die letzte, glaube ich, oder?
Das ist die letzte? Okay.
Oder vorletzte?
Es gibt doch bis zwei. Davor.
Ja. Ich dachte auch, es gibt nur zwei, oder?
Es gibt zwei Studioalben oder paar
Songs About Fucking ist von 87.
Compilations.
Und... Na gut.
Egal.
Wollen wir uns nicht drüber streiten.
Ich glaube, Ed Meiser ein Jahr davor.
Wir meinen dieselben.
Zischend vor den Endgeräten sitzen, aber ja.
Ja, also großer Künstler, glaube ich. Und warum haben wir eigentlich die neue Shellac nicht rezensiert, ist mir noch so eingefallen.
Wurde ich vergessen, ehrlich gesagt, über dem Schock.
Ich habe es auch noch nicht gehört. Kam die schon raus?
Ja, ich glaube, ja, die kam ja raus. Ist auch, glaube ich, nichts, was man mal schnell hört und dann kurz bespricht. Ich glaube, da braucht es auch ein bisschen Zeit, um sie reinzufinden. Ich habe nur gelesen, dass es ja wohl fast schon so Verschwörungsmythen gibt, weil er ein paar so Zitate eingebaut hat, die jetzt im Lichte seines plötzlichen Todes dann ein bisschen komisch wirken. Muss ich mal genauer damit auseinandersetzen.
Wie heißt es denn, das neue Album?
To All Trains.
Okay, werde ich mir sofort anhören.
Und der letzte Song heißt irgendwie, bevor ich jetzt was Falsches sage, nur aus dem Gedächtnis, I'm Not Afraid of Hell oder irgendwie sowas.
Okay.
Wo man jetzt natürlich schon viel rein interpretiert.
Ah ja, das trifft sich immer ganz gut, ja.
Ich glaube, er war ja für seine düsteren Themen grundsätzlich bekannt, deshalb
muss es nicht verwundern.
Nicht so überraschend. Nee. Ein paar Fakten noch. Er hat insgesamt an circa 1500 Alben mitgewirkt. Und was ihn so ausgemacht hat als Tontechniker war, dass er so der ehrliche Handwerker war. Der hat sich auch in einem Brief an Nirvana, als die wollten, dass er In Utero produziert, praktisch gesagt, er möchte wie ein Klempner bezahlt werden. Also einfach einen fairen Stundenlohn oder Tagessatz für seine Tätigkeit und keine Tantiemen. Also er hat gesagt, I do the job and you pay me what it's worth. Normalerweise ist es ja üblich bei Produzenten, dass die sogenannte Points annehmen für Alben, die sie produzieren. Das heißt, Prozentpunkte an den Verkäufen. Das heißt, sie verdienen dann praktisch ewig mit, wenn die Alben sich in der Folge verkaufen. Und Albini hat Nirvana das in seinem Antwortbrief dann vorgerechnet. If we assume 3 million sales, that works out to $400,000 or so. There is no fucking way I would ever take that much money. I wouldn't be able to sleep. Also, wenn man bedenkt, was In Utero dann tatsächlich verkauft hat, reden hier wahrscheinlich von einem Verlust eines siebenstelligen Betrages, den er allein mit diesem Album da erlitten hat. Aber er wollte sein Geld eben ehrlich verdienen und hat das Poker gespielt. Ja, er war ja so ein notorisch ehrlicher Mensch, der praktisch nie nicht das sagen konnte, was er dachte. Und er hat, glaube ich, in meinem Interview gesagt, dass das für ihn die Faszination am Poker ausgemacht hat. Dass er da praktisch gezwungen ist zu lügen, weil das ein Teil des Spiels ist. Und das für ihn praktisch die einzige Situation war, wo er das zugelassen hat. Und deshalb, wegen dieser Ehrlichkeit, die macht seine Wandlung vom Saulus zum Paulus auch so glaubhaft, die er da vor einem Jahr vollzogen hat, als er sich plötzlich entschuldigt hat für all sein norddeutsch sagt man Edgelord-Verhalten der letzten Jahrzehnte. Also er hat ja da wirklich ein paar krasse Statements rausgehauen und in seinen Texten und auch Bandnamen nicht immer wirklich sich an Political Correctness orientiert. Ich wollte ihr noch ein paar Beleidigungen hören.
Hau raus.
Immer.
Über die Pixies. Ich muss das jetzt live übersetzen.
Nimmst du jetzt meine Kritik von den Pixies vorweg? A patchwork pinch low from a band who adds a top toller best up blendle entertaining college rock.
Ja. Aber ich finde eigentlich den nächsten Satz noch besser. Never have I seen four cows more anxious to be led around by their nose rings. Also er praktisch er bezichtigt die Pixies da, komplett von ihrem Manager und der Plattenfirma gesteuert zu sein und sehr dankbar dafür zu sein.
Aber bei der Gelegenheit bin ich jetzt sehr interessant, wie du den Satz übersetzt. Ich bin nämlich grandios gescheitert beim Versuch, das zu übersetzen bei A Patchwork Pinch Loaf from a Band. Also den Rest kriege ich hin.
Also,
aber
was das Pinch Loaf ist, weiß ich jetzt nicht so ganz. Loaf ist ja der Leib, ja, eigentlich, genau. Also bei Brot.
Der Klops.
Also ja, vielleicht so ein das Google Translator sagt Paprikabrot. Paprikabrot. Apropos Brot, Albini war auch ein passionierter Koch oder ist es dann geworden in seinem späteren Leben und hat seine Frau gerne extravagant bekocht und hat auch mal getweetet, dass er ein Brot erfunden hätte.
So eine Art Pumpernickel,
nehme ich an. Ein Soda-Brot. So viel zum Pinch of Loaf, aber okay. Ja, kann ich dir jetzt auch nicht genauer sagen. Aber weiter mit den Beleidigungen. Steely Dan, Musik, die nur zu dem Zweck gemacht ist, dass die Hochzeitsband sich etwas dehnen kann.
Ja, ist ein bisschen fies.
Er hat einem Musikkritiker einen Brief geschrieben 1994, der betitelt ist Three Pandering Sluts and Their Music Press Dude. Diese Pandering Sluts, also die sich an wanzenden Schlampen, ja, das sind Liz Phair, die Smashing Pumpkins und Urge Overkill. Was er über die Einzelnen gesagt hat, komme ich gleich drauf. Der Music Press Dude ist dann der Bill Wyman, dem er den Brief schreibt. In diesem Brief nennt Albini Liz Phair a fucking chore to listen to. Also ist es praktisch wie, ist es ja, extrem unangenehm, sie anzuhören. Er sagt, die Smashing Pumpkins sind letztlich völlig unbedeutend und er nennt Urge Overkill Wieners in Suits playing Frat Party Rock. Beendet hat er den Brief dann mit einem einfachen Fuck you. ja, sagt viel über seine nonchalante Art aus, auf jeden Fall. Ich habe auch noch seine liebsten 5 Alben. Er hat mal getweetet. Das war gleichzeitig ein Diss von Pearl Jam Fans, dieser Tweet.
Uli Wecker.
Er hat sich darüber aufgeregt, dass manche Leute Pearl Jam als oder 10 als perfektes Album sehen. Er sagt dann Perfect? Fragezeichen Eat My Ass. Und dann nennt er seine 5 perfekten Alben Marquee Moon von Television, Spiderland von Slint, Zuma von Neil Young, Back in Black von AC/DC und Pink Flag von Wire. Das sind also die 5 perfekten Alben für Steve Albini. Ja, was möchte ich noch ergänzen? Ich glaube, seine Herangehensweise ans Plattenaufnehmen, also gerade in seinen späteren Jahren war er wohl immer mehr hands-off und die Cloud Nothings haben damals bei Attack on Memory zu Protokoll gegeben, dass er eigentlich nur da gesessen und online Scrabble gespielt hätte. Aber er selbst hat behauptet, dass er die ganze Zeit zuhören würde und er hätte praktisch nur auf eine Situation gewartet, die einfach seine Aufmerksamkeit erfordert und eben nur das getan, was nötig ist. Und das reicht ja, weil allein der Sound seines Studiums, des Electrical Audio in Chicago, ja so roh und ungeschönt einfach die Bands darstellt. Also praktisch die Produktion von Albini zeigt die Band exakt so, wie sie ist. Und das kann bei einer guten Band ihre Leistung sogar noch ja sublimieren. Aber bei schlechten Bands wird es halt dann auch offensichtlich. Und was ich noch ganz lustig fand, eine Band, die wir gleich nicht nennen werden, wenn es um unsere Lieblingsalben geht von Albini. Aber er hat ja auch das 2. Album von Bush produziert damals, Razorblade Suitcase.
Fand ich auch ein bisschen befremdlich.
Und jetzt erwartet man natürlich, dass Steve Albini für die dann keine netten Worte finden würde, aber tatsächlich hatte sie immer verteidigt und hat eben gemeint, ja, die hatten einfach einen Wahnsinns-Arbeitsethos und haben sich durch unnachgiebiges Touren in den Staaten einfach ihren Erfolg verdient. Also für die hatte er Respekt tatsächlich. Ja, aber jetzt, wo wir schon bei Alben sind, haben wir noch jeweils eine Top 3 unserer Lieblings-Albini-Produktionen gemacht, um das Ganze hier abzuschließen. Und ich würde jetzt vorschlagen, dass wir wieder so wie bei unseren Alben des Jahres vorgehen. Das heißt, der Philipp fängt an mit seiner Nummer 3.
Mache ich gerne und da war ich mir erst unschlüssig, ob ich auch einen einzelnen Song nehmen kann. Nämlich den Helmet-Übersong In the Meantime oder das Breeders-Debüt-Pod. Aber da es sich eigenen Bekunden nach um eines der Lieblingsalben von Kurt Cobain handelt und weil sogar Albini selbst mal gesagt hat, Pod sei eines der besten Alben, an denen er als Toningenieur beteiligt war, gehe ich mal mit den Breeders. Und um das ja Genie Albinis mal aufzuzeigen, nehme ich keine der 11 sehr guten bis großartigen Kim Deal bzw. Breeders Eigenkomposition auf der Platte, sondern das tolle Beatles-Cover Happiness is a Warm Gun. Wie das Original beginnt der Song unmittelbar mit einem leisen Gesang, nur eben von Deal statt von Lennon, und einer ja so sanft sich warm laufenden Gitarre, die dann allerdings in der Albini-Version von dem Geräusch eines Zippo-Feuerzeugs gestört wird, das aufgeklappt wird und Funken sprüht. Ich will meinen, Kim zündet sich deine Kippe an oder vielleicht sogar Steve selber hinterm Mischpult und schon setzt die zweite neusige Gitarre im Hintergrund ein und dann kommen die rohen Drums und voilà, eins der besten Beatles-Covers aller Zeiten ist geboren. Ich lieb's einfach.
Ich beginne mit einem vergessenen Kleinod des Jahrtausendwende-Emos. This is a Hospital von The Ghost, das zu einer Zeit, als die Get Up Kids und Jimmy Eat World noch gnadenlos von ihnen verrissen wurden, eine 8,1 bei Pitchfork bekam. Der Albini-Credit hat sicher nicht geschadet, dass hier eher im Stil von Fugazi und Jawbox geschrien und gelitten wird, aber sicher auch nicht. Uli, deine Nummer 3.
Meine Nummer 3 ist die von dir bereits angesprochene Platte von den Cloud Nothings, Attack on Memory von 2012, zweites Studioalbum der Band aus Wichita, aufgenommen an 4 Tagen in Albinis Electrical Audio Studio in Chicago. Vom Sound her ein bisschen dunkler und weniger poppig als der Vorgänger, aber eigentlich mein liebstes Cloud Nothings Album. Und Sänger Dylan Baldy wollte Albini als Produzenten, weil er die Bands eben klingen ließe, als würden sie eine Live-Show spielen. Und ja, das hast du mir schon geklaut, dann die Anekdote mit dem Scrabble. Hätte ich natürlich auch noch gehabt, dass eben jemand das als Scrabble gespielt hat und er dann aber betont hat, er würde nur trockenes, uninteressantes Zeug lesen, um zu verhindern, dass er da unnötig eingreift und gleichzeitig auch immer in der Lage ist, damit aufzuhören, wenn er was Aufdringliches hört. Also könnt ihr auch zum Beispiel unseren Podcast hören, glaube ich. Das wäre auch eine gute Möglichkeit gewesen.
Am Ende haben wir ihn dahin gerafft.
Wahrscheinlich. So war es nicht.
Deine Nummer 2, Philipp.
Da kann ich mich kurz halten. Ich habe es auch vor 1-2 Folgen mal erwähnt. Das dritte Album von Shellac ist das beste Shellac-Album. 1000 Hertz ist die perfekte Ehe zwischen Noise und Math-Rock, fies, verkracht, groovig, nerdig, kurzweilig. Und ohne Todd Trainer und Bob Weston hier Unrecht tun zu wollen, vermutlich die Essenz dessen, was Albini nicht nur als Toningenieur, sondern vor allem als Gitarrist ausgemacht hat, nämlich ungehobelte Bretter produzieren und das as intensive as fuck.
Meine Nummer 2, der Slowcore von Lowe's Things We Lost in the Fire, enthüllte auch ungekannte Facetten in Albinis Sound. Die Abkehr von der Dichte seiner bisherigen Produktion hin zu geisterhafter Atmosphäre und Mut zur Ellipse gab Mimi Parkers und Alan Sparhawks Meisterwerk noch einmal mehr Dynamik und steigerte dessen emotionale Wucht. Mit im Studio war auch ihr damals neugeborenes Baby, das bei In Metal mitgurgeln darf. Und vielleicht musizieren Parker und Albini ja nun im Jenseits wieder zusammen. Eine tröstliche Vorstellung wäre es auf jeden Fall. Deine Nummer 2, Uli.
Meine Nummer 2 ist Super Junk, No Pocky for Kitty von 1991. Das zweite Album der Indie-Pioniere aus North Carolina mit Klassikern wie Seatoss, Skips, Steps 1 and 3. Das war wirklich schwierig. Steps 1 and 3 und Throwing Things. Aufgenommen in 3 Nachtschichten im April 91 in Chicago und ursprünglich auf Matador veröffentlicht. Bemerkenswert ist, dass Albini in den Credits gar nicht erwähnt wird, sondern die Produktion etwas kryptisch Bassistin Laura Balance zugeschrieben wird. In einem Nachruf rühmten dann Sänger Mac McCowan und Balance die Arbeit mit Albini als an Experience that changed our band and our lives. Musically, Steve showed us how to cut fat and work fast, but he also made us sound huge, much bigger than we were in real life. Muss man, glaube ich, nicht übersetzen. Der Sänger hat auch verraten, dass Albini damals meinte, seine Gitarrenleads klängen wie der Typ von REO Speedwagon, was eigentlich als Beleidigung gemeint war. Aber McCowan war eben eher ein bisschen stolz, weil er mit 12 Jahren ein großer REO Speedwagon-Fan war.
Fein. Philipp, deine liebste Albini-Produktion?
Yes, es wird offensichtlich. Wie groß ist der Beitrag, den Albini für die Endfassung von In Utero geleistet hat und wie viel Albini ist auf dem Album eigentlich noch zu hören? Um die zweite Frage zu beantworten, etwa 50%, denn bekanntlich sind der Platte durch das Mastering schon ziemlich viele Ecken und Kanten genommen worden und dann wurden die drei Singles All Apologies, Penny Royalty und Hardshape Box auch nochmal komplett neu, ja, gefälliger gemixt. Nirvana sind also Popmusik-Kompromisse eingegangen, zu denen Albini nicht mehr bereit war. Wer die With the Lights Out Box besitzt, bekommt immerhin eine Vorstellung davon, wie viele der Songs geklungen hätten, wären sie rein albinisch geblieben. Und sie hätten, finde ich, besser geklungen. Allerdings mecke ich hier auf denkbar höchstem Niveau und prangere halblaut von ganz weit unten etwas an, das auf dem Gipfel des Grunge nicht mehr gehört wird und auch gar nicht mehr gehört werden braucht. Denn es wäre einfach nur vermessen und unehrlich, wenn ich eines der für mich wichtigsten Alben aller Zeiten nicht auf Platz 1 der besten Albini-Produktion hieven würde. Wie groß sein Beitrag für In Utero war, ich würde sagen enorm. Ein schmutziges Biest aufgenommen in 2 Wochen, dringlich und unmittelbar den Kern für Nirvana freilegend. Unkommerziell, urwüchsig, sensibel, schmerzhaft und künstlerisch ungemein befreiend. Ich stelle mir vor, dass es Francis Farmer Will Have a Revenge on Seattle, Milkit und Sandless Apprentice beinahe unverändert so auf die Platte geschafft haben, wie es Albini wollte und sich dachte. Und das sind nicht nur die härtesten, sondern zusammen mit Hardshape Box auch die stärksten Songs des Albums. Und allein dafür verneige ich mein Haupt in Ehrfurcht vor Stephen Frank Albini. Love is Noise, darum rest in Noise, lieber Steve.
Das sicherlich für ihn untypischste Album, an dem Albini je mitgewirkt hat, ist gleichzeitig auch mein liebstes. Mit ihrem zweiten Album Wise transzendierte Joanna Newsom 2006 die Grenzen ihres hervorragenden Freak-Folk-Debüts The Milk-Eyed Mander und schuf die zeitloseste Musik, die man sich überhaupt vorstellen kann. Das Magazin Clash listete ihr Opus Magnum 1 zu Recht auf Platz 13 der Greatest Albums of Our Lifetime, doch es hätte ebenso auch die Lifetime von Shakespeare oder Bismarck sein können. Losgelöst von allen klassischen Strukturen und Instrumenten, die man mit der Musik der letzten 100 Jahre in Verbindung bringt, jauchzt und kiekst sie sich hier in Sphären, die bis dato nur revolutionären Künstlerinnen wie Kate Bush und Björk vorbehalten waren. Und dank Albinis Produktion sind einem die Harfen und Streicher, die das Ganze untermalen, so nah am Ohr wie sonst nur die lärmenden Gitarren. Deine Nummer 1, Uli?
Nicht unerwähnt bleiben dürfen natürlich die Pixies mit Surfer Rosa von 1988, das erste Pixies-Album und auch dank Albini eines der stilprägendsten Debüts des Indie-Rocks. Aufgenommen wurde es im November und Dezember 87 in 10 Tagen im Studio Q Division in Boston. Es begründete die laut-leise Dynamik als Band-Trademark, vor allem der extrem wuchtige Drum-Sound ist legendär. Albini hat sich auch einige Gimmicks einfallen lassen. Kim Deals Gesang für Gigantic und Where's My Mind wurde zum Beispiel im Badezimmer des Studios aufgenommen, um mehr Echo drauf zu kriegen. In Something Against You hat Albini die Stimme von Black Francis durch einen Gitarrenversteiger gefiltert und in manchen Songs sind mitgeschnittene Gesprächsfetzen aus dem Studio zu hören. Ja, und letztlich war es diese Platte, die Kurt Cobain und auch PJ Harvey, die jetzt in der Liste hier fehlt, dazu gebracht, Albini als Produzenten anzuheuern.
Ich finde die B-Seite von Surfer Rosa übrigens unhörbar. Ich finde, die haben alle guten Songs schon auf der A-Seite verbraten. Aber nur so am Rande.
Gott sei Dank muss er dessen immer hören, der Herr Albini.
Naja, fand die Pixies ja auch scheiße. Nein, ich finde die Pixies sind auf keinen Fall scheiße. Das möchte ich jetzt hier nicht stehen lassen. Okay. Ja, Rest in Noise, der Philipp hat schon gesagt. Tun wir auch gleich. Future Noise. Dann bleiben uns nur noch die Albumveröffentlichungen bis Ende Juni und das sind tatsächlich nicht viele. Das Sommerloch wirft bereits seine Schatten voraus. Am 7. Juni ist es Eels Time. Die Eels sind zurück. Eine Woche später kommen die Decemberists mit ihrem neuen Album As It Ever Was.
Das Album heißt Eels Time?
Ja.
Okay.
Ausrufezeichen.
Okay.
Und dann sind wir schon am Ende des Monats. Am 28.06. kommen dann noch die Beatsteaks mit Please und ich glaube das einzige Guided by Voices Album dieses Jahres, Strut of Kings. Und das war's dann schon für den Juni. Zumindest an Bands, die man allgemein kennen könnte. Goat Girls sind, glaube ich, noch, kommen raus. Aber wer kennt die schon? außer Uli. Ja, dann habe ich noch eine Bandvorstellung. Schon Ende März hatte mir unser Hörer Vincent aus Fürth geschrieben, der unter dem Namen Joschko Musik macht. Und es lag nicht daran, dass mich sein Instant-Ohrwurm Anything Left unter Palmen erreichte, dass ich begeistert war. Vincent nennt ihn selbst einen Song für alle, die wissen, dass Noel der bessere Gallagher ist, was er sicher auch nicht arrogant meint. Ich nenne es gut gemachten Pop-Rock mit leichter Emo-Note und mit sowas kriegt man mich eigentlich immer, außer man heißt Frank Turner. Hört es euch selbst an nach dem Outro und nun sage ich wieder danke an euch alle fürs Zuhören und danke Uli und Philipp, dass es euch gibt.
Immer gerne.
Ciao, Belli.
Ciao, ciao. Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.